Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Zwei Goldmedaillen bei einer Weltmeisterschaft hatte Skispringer Karl Geiger schon geholt von der Großschanze. Heute ist Geiger dann in Planica auch zum WM-Titel im Skifliegen gesegelt und kann sein Glück im ZDF kaum in Worte fassen.
Ich hätte es vor dem Wochenende nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe zwar gewusst, dass ich die Schanze mag, dass ich hier gut fliegen kann, aber dass es gleich so gut läuft und dann wirklich ein Sprung nach dem anderen, wie an der Schnur, also ich bin baff.
Mehr dazu dann später in der Sendung. Dann wird es auch darum gehen, inwiefern sich das Internationale Olympische Komitee eine neue Menschenrechtsstrategie geben müsste. Und wir schauen zurück auf 70 Jahre organisierten Sport in Deutschland. Vorher geht es aber um die Fußball-Bundesliga, einmal natürlich um den aktuellen Spieltag, aber auch um die Verteilung der Medienerlöse und was die Bundesliga in Sachen Klimaschutz besser machen könnte. Lucien Favre und der BVB sind immer nur ein schlechtes Spiel von einer Krise entfernt. Das haben die Ruhrnachrichten vor etwas mehr als einer Woche geschrieben. Da hatten die Dortmunder gerade mit 1:2 gegen Köln verloren. Und auch wenn die Dortmunder dank des Gruppensiegs in der Champions League unter der Woche das Krisengerede kurz erstickt hatten, nach der 1:5 Niederlage gegen Stuttgart ist die Krise endgültig da. Marc Eschweiler berichtet.
Diese Heimpleite wird Borussia Dortmund mächtig durcheinander schütteln und noch für viel Wirbel sorgen rund ums Westfalenstadion. 1:5 die Pleite gegen den Aufsteiger Stuttgart und die war letztendlich auch in dieser Höhe verdient. Dortmund zu weiten Teilen dieser Partie völlig von der Rolle mit vielen Fehlern, mit mangelnder Körpersprache. Gegen eine mutige, offensive Stuttgarter Mannschaft, die den 4. Auswärtssieg in dieser Saison feiert. Und das mit einem Paukenschlag. Silas Wamangituka mit einem Doppelpack. Förster mit seinem ersten Bundesligator. Koulibaly und Gonzales, die Torschützen für den VfB. Reiner traf für Dortmund nur zum zwischenzeitlichen 1:1.
Und nach dem Spiel hat sich der Dortmunder Kapitän Marco Reus geäußert mit einer Analyse, die man eigentlich von einem Spieler eines Aufsteigers erwartet hätte, der gerade in Dortmund verloren hat.
Stuttgart hat es überragend gemacht und wir haben all das vermissen lassen, was Stuttgart uns vorgemacht hat. Gutes Kombinationsspiel, kompakt stehen, aggressives Anlaufen nach Ballverlust, direkt Gegenpressing. Das sind alles die Attribute, eigentlich, die wir eigentlich auf den Platz bringen wollten. Und sie haben es uns vorgemacht und das war der große Unterschied.
Und deswegen verlieren die Dortmunder langsam aber sicher den Anschluss an die Tabellenspitze. Dort steht im Moment zumindest RB Leipzig, denn die Leipziger gewinnen mit 2:0 gegen Bremen. Philipp Weiskirch berichtet.
Leipzig brauchte zwar ein paar Minuten, um in diese Partie reinzukommen, erzielte dann aber die Führung. Das 1:0 in der 26. Minute per Foul-Elfmeter Marcel Sabitzer verwandelte präzise. Danach erhöhte RB den Druck und kam folgerichtig zum 2:0. Das war wunderschön herausgespielt. Yusuf Paulsen mit der Vorlage per Hacke für Dani Olmo, der aus kurzer Distanz vollendete. Nach der Pause passierte nicht mehr allzu viel. Leipzig verpasste allerdings die Entscheidung durch Paulsen Mitte der zweiten Halbzeit. Er scheiterte am Pfosten. Von Bremen war offensiv fast nichts zu sehen. Und so brachte RB den Vorsprung ungefährdet über die Zeit. Werder wartet seit 8 Spielen auf einen Dreier. Leipzig bejubelt den 7. Saisonsieg.
Und das tun die Leipziger, obwohl sie unter der Woche ja noch Champions League gespielt haben und eine hohe Belastung haben. Aber Stürmer Yusuf Paulsen ist das im Moment eher egal.
Es ist nicht einfach, immer wieder auf höchstem Niveau zu performen. Aber das zeigen wir einfach Woche für Woche jetzt gerade eben. Wir sind richtig gut im Lauf und heute auch ein verdienter Sieg wieder. Selbst wenn wir letzte Woche 3 richtig intensive Spiele hatten, ziehen wir trotzdem das Spiel überlegen, finde ich, und verdienen einfach die 3 Punkte und wir sind sehr froh darüber.
Dass das nicht so einfach ist, die große Belastung der internationalen Spiele mit der Bundesliga unter einen Hut zu bringen, das demonstrieren die Gladbacher in dieser Saison. Sie kommen nicht so wirklich vom Fleck, was auch daran liegt, dass sie auch heute gegen Hertha nicht über ein 1:1 Unentschieden hinauskommen. Christian Schulze hat das für sie beobachtet.
Komplett zufrieden waren nach dem Spiel beide Seiten nicht, denn die Punkteteilung hilft weder Mönchengladbach noch Hertha BSC richtig weiter. Nach einer ersten Halbzeit ohne wirklich große Höhepunkte gingen die Gäste in Führung. Matteo Guendouzi traf in der 47. Minute per herrlichem Schlenzer. Doch das 1:0 tat der Hertha nicht wirklich gut, Berlin danach zu passiv und die Borussia war geweckt. Für deutlich mehr Offensivdrang wurden die Gastgeber belohnt, Breel Embolo traf zum verdienten Ausgleich nach 70 Minuten. Danach hatten beide Teams noch Torchancen und hätten das Spiel gewinnen können. Auch deshalb waren anschließend beide nicht komplett zufrieden.
Aber immerhin stehen die Mannschaften besser da als die Mannschaften, die ganz unten in der Tabelle stehen. Und dazu gehören auch der SC Freiburg und Arminia Bielefeld. Und der Aufsteiger aus Bielefeld hätte heute mit einem Sieg auch an den Freiburgern vorbeigehen können. Aber die haben nach einer Serie von Niederlagen und Unentschieden heute endlich mal wieder gewonnen aus Sicht der Freiburger. Stefan Kersthold über das 2:0.
Es war das erwartet schwere Spiel für den SC Freiburg, aber am Ende gelang der Mannschaft von Christian Streich am 11. Spieltag der erste Heimsieg in dieser Saison. Weil Nils Petersen dieses Mal in der Startelf zwei Großchancen nicht nutzen konnte, ein Schuss landete an der Unterkante der Latte, blieb es lange beim 0:0. Erst in der 80. Minute die Führung gegen harmlose Bielefelder. Grifo traf per Strafstoß zum 1:0. Für den verdienten 2:0 Endstand sorgte der eingewechselte Jong per Heber aus 15 Metern in der Nachspielzeit.
Ein kleiner Befreiungsschlag also für den SC Freiburg und auch ein kleiner Befreiungsschlag für den ersten FC Köln. Die Kölner gewinnen nämlich auch im Kellerduell gegen Mainz 05 mit 1:0. Florian Winkler berichtet.
Kölner Erleichterung auf der einen, Mainzer Frust auf der anderen Seite. Der FC erkämpfte sich drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Das Tor des Tages erzielte in der 55. Minute Elvis Recepcay, der völlig unbedrängt aus gut 10 Metern traf. Die Mainzer über weite Strecken offensiv viel zu harmlos, taten sich gegen defensiv gut stehende Kölner lange schwer. Ein rein hessischer Wachmacher war die gelb-rote Karte für Kölns Duda eine Viertelstunde vor Schluss. Die 05er dann druckvoller und hatten gute Chancen, wenigstens noch einen Punkt zu holen. Doch der FC rettete das knappe 0:1 über die Zeit und landete den nächsten Befreiungsschlag im Abstiegskampf. In dem stecken die Mainzer nach der zweiten Pleite in Folge noch tiefer.
Soweit die Ergebnisse aus der ersten Fußball-Bundesliga vom heutigen Tag. Beim Abendspiel steht es zwischen Union Berlin und Bayern 1:0. Mehr dazu gleich. Die ganzen Spiele, über die ich gerade gesprochen habe, wurden natürlich auch im Fernsehen gezeigt oder live im Hörfunk übertragen. Und die Sender bezahlen dafür viel Geld. Ab der Saison 2021 1,1 Milliarden Euro pro Saison. Viel Geld, das die deutsche Fußballliga irgendwie verteilen muss. Einige Vereine und viele Fans hatten gehofft, dass das über einen neuen Verteilungsschlüssel passiert und dadurch die finanzielle Kluft zwischen den Top-Teams und den Rest ausgeglichen wird. Das zuständige DFL-Präsidium hat diese Hoffnung aber kaum erfüllt mit dem neuen Verteilungsschlüssel, weshalb es von einigen Seiten Kritik gibt. Thorsten Poppe mit den Hintergründen.
Wie in einer Mathestunde muss sich DFL-Chef Christian Seifert Anfang der Woche vorgekommen sein, als er die Neuverteilung der Bundesliga-Medienerlöse an die 36 Clubs auf einer Pressekonferenz präsentiert hat. Denn mehr als eine halbe Stunde referiert Seifert über Prozentangaben, Zahlen und unterschiedliche Rechenmodelle. Eine Revolution, auf die mancher gehofft hatte, verkündet Seifert aber nicht.
Ich glaube nur, das sind keine Zeiten für radikale Lösungen, sondern das sind Zeiten für verlässliche Lösungen, wo man aber dennoch den Blick nach vorne wirft. Und am Ende, ich hatte es ja gesagt, wir haben gerungen, das auch leidenschaftlich diskutiert. Ein solcher Beschluss ist auch immer ein Ergebnis von vielen Einzelentscheidungen und die waren nicht immer einstimmig.
Letztendlich werden die 1,1 Milliarden Euro pro Saison in vier verschiedenen Säulen nach einem bestimmten Schlüssel verteilt. In den Spielzeiten 21-22 und 22-23 wird etwas mehr als die Hälfte der Einnahmen über die Säule Gleichverteilung ausgeschüttet. Daraus erhalten die Vereine also denselben Betrag, jeder Bundesliga-Club 25,5 Millionen Euro pro Saison. Zweitliga-Clubs ca. 7 Millionen Euro, etwas mehr, als es nach dem alten Verteilungsschlüssel der Fall wäre. Damit will die DFL den Clubs helfen, trotz den Nachwirkungen von Corona finanziell stabil zu bleiben. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass weiter fast die Hälfte der TV-Einnahmen über einen komplizierten Schlüssel nach sportlichen Kriterien an die 36 Vereine weitergegeben wird. Wer sportlich erfolgreich ist, bekommt also mehr Geld aus den TV-Töpfen als die sportlich weniger erfolgreichen Konkurrenten. Und das kritisiert die Fanorganisation Unsere Kurve, weil sie dadurch den sportlich fairen und integren Wettbewerb gefährdet sieht, erklärt Sprecher Thomas Kessen.
Für uns ist das vom DFL-Präsidium präsentierte Ergebnis absolut enttäuschend. Wir können keine substanziellen Veränderungen erkennen, das Leistungs- und Vermarktungsprinzip ist weiterhin vorherrschend und bestehende Unterschiede werden im Grunde nur zementiert. Die marginale Erhöhung des Prozentsatzes in der Säule Gleichverteilung entpuppt sich letztlich als vorübergehende Corona-Hilfsmaßnahme, leider nicht aber als Einstieg in eine Veränderung des Gesamtsystems. Richtungsweisend wäre es gewesen, einen Sockelbetrag von 75% anstatt nur 50% einzuführen und diesen im Sinne eines integren Wettbewerbs gleichmäßig auf alle Vereine zu verteilen.
Aber auch manche Bundesliga-Vereine sehen den neuen Verteilerschlüssel kritisch. Schon im Vorfeld der Entscheidung hatte dies zu Spannungen innerhalb der DFL geführt. Mainz, Stuttgart, Augsburg und Bielefeld und die Mehrheit der Zweitligisten hatten eine deutlich höhere Gleichverteilung gefordert. Mit diesem Vorschlag hätten diese Vereine den Federhandschuh geworfen, so Karl-Heinz Rummenigge vom Marktführer FC Bayern München. Und der Rekordmeister hat sich bei einem Treffen mit 14 anderen Bundesligisten deutlich gegen weitreichende Reformen gestellt. Der Kampf ums Geld war also hart. Und der Ausgang ist für den kaufmännischen Vorstand von Mainz 05, Jan Lehmann, einerseits ein Schritt in die richtige Richtung.
Andererseits sehen wir es schon auch so, dass die Chance verpasst wurde, ein stärkeres Signal der Solidarität und zugunsten eines fairen sportlichen Wettbewerbs zu setzen. Insofern wird sich am eigentlichen Problem des Fußballs wenig ändern. Der sportliche Wettbewerb wird, das ist längst wissenschaftlich nachweisbar, immer vorhersehbarer. Die Bundesliga-Tabelle ist am Saisonende weitestgehend das Abbild der eingesetzten wirtschaftlichen Ressourcen der Clubs und nicht der wirklichen sportlichen Leistung.
Immerhin, die DFL hat noch zwei weitere Säulen etabliert. Erst 3, dann 4% der Erlöse werden anhand der Nachwuchsförderung verteilt. Und komplett neu ist die Säule Interesse. Hier werden auf Basis der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse die restlichen 2 bzw. 3% der Medienerlöse auf die Clubs verteilt. Bei einer Beispielerhebung für die vergangene Saison liegen der FC Bayern und Dortmund erwartungsgemäß an der Spitze, gefolgt von Schalke und dem HSV als erstem Zweitligisten. Auch andere Clubs aus dem Unterhaus erzeugen höheres Interesse als manche Erstligisten. St. Pauli liegt in dieser Tabelle deutlich vor Vereinen wie dem VfL Wolfsburg, der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg.
Und das soll, wie gesagt, Clubs motivieren, stärker als bisher ihr gesellschaftliches Auftreten und damit auch die Attraktivität, indirekt die Attraktivität für Medienpartner, auch in den Mittelpunkt von Überlegungen zu stellen.
Hofft Christian Seifert. Eine Extrasäule für nachhaltiges Wirtschaften findet sich dagegen nicht. Dabei hat die Corona-Krise deutlich gemacht, wie wenig die Bundesliga-Vereine darauf setzen und wie schnell sie in akute Finanznot geraten sind. Die Diskussion aus dem Frühjahr über solideres Wirtschaften hat trotzdem keine große Rolle mehr gespielt. Obwohl es Vorschläge gibt, die sportliche Leistung in Relation mit den Ausgaben zu setzen. Der ehemalige DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig hatte sich für so ein Modell eingesetzt.
Also es ist ein Unterschied, wenn Hertha BSC Berlin in der abgelaufenen Saison 41 Punkte holt, dann holen sie genauso viel wie Union Berlin. Aber sie haben viel mehr Geld eingesetzt als Union Berlin. Deswegen müssen wir zu einer anderen Währung kommen. Wir müssen zu einer Leistungskomponente kommen, nämlich Mitteleinsatz und das, was bei rausgekommen ist. Also wie viel Geld investiere ich, um einen Punkt zu erreichen?
Ein solches Modell könnte aber erst bei der nächsten Verteilung eingeführt werden. Bis 2025 bleiben die sportlichen Gewinner auch die Gewinner an den Geldtöpfen.
Thorsten Poppe über den neuen Verteilungsschlüssel für die Medienerlöse in der Bundesliga. Und neben Anreizen für wirtschaftliche Nachhaltigkeit fehlen auch Anreize für ökologische Nachhaltigkeit. Obwohl es auch dort von Andreas Rettig zum Beispiel die Idee gegeben hatte, dass zumindest ein Teil der TV-Gelder danach verteilt werden sollten, ob sich die Vereine wirksam im Klimaschutz engagieren. Und auch Dietmar Hopp, Mäzen der TSG Hoffenheim, hatte vor einigen Wochen gefordert, dass bei der Verteilung der Gelder Nachhaltigkeitskriterien eine Rolle spielen sollten, aber erst nach der Corona-Krise. Keine sofortige Änderung also. Deswegen habe ich Nick Heuberg, Klimaaktivist von Friday for Future, gefragt, ob die Bundesliga damit eine Chance verpasst hat, grüner zu werden.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass hier eine Chance verpasst wurde, ja. Ich glaube, Bundesligisten müssen sich aber nochmal deutlich klarer machen, welche Verantwortung sie gerade auch haben in der Klimakrise. Deutsche Fußballvereine sind nämlich Teil eines fossilen Systems, das die Klimakrise weiter anheizt. Das sieht man zum Beispiel, wenn Namen von Ölkonzernen wie Gazprom auf den Trikots prangern. Dadurch bewerben die Vereine eben Geschäftsmodelle, die weiter auf der Zerstörung von Lebensgrundlagen von Menschen beruhen. Und das sind Sachen, die werden in der Bundesliga überhaupt nicht diskutiert. Das muss sich jetzt ändern und nicht später. Und gleichzeitig müssen auch Praktiken angesprochen werden, dass zum Beispiel durch solche Sponsorengelder wie auf Schalke oder auch bei Bayer in Leverkusen, dass fossile Konzerne eben auch die Ausrichtung von den Vereinen mitbestimmen. Und wenn zum Beispiel ein Verein wie Leverkusen nur nach Asien fliegt in ein bestimmtes Land, weil Bayer da das Geschäftsmodell nochmal ausweiten möchte, dann muss man sich fragen, welche Verantwortung hat man eigentlich und wird man dieser Verantwortung überhaupt im Entferntesten gerecht?
Jetzt ist es ja aber trotzdem so, dass das Thema zum Beispiel auch Nachhaltigkeit bei einigen Bundesligisten auch schon seit längerer Zeit auf der Tagesordnung steht. Zum Beispiel bei der TSG Hoffenheim, aber auch bei Mainz 05 und selbst beim VfL Wolfsburg gibt es ja inzwischen Initiativen. Fast jeder Bundesligist hat zum Beispiel auch Photovoltaikanlagen. Muss man das nicht anerkennen, dass die Bundesliga inzwischen auch auf diesem Weg ist? Vielleicht noch nicht so weit, wie Sie das gerne hätten, aber dass es da tatsächlich Bemühungen gibt?
Also das bin ja nicht nur ich als Klimaaktivist, der das gerne hätte, sondern das sind wissenschaftliche Realitäten, die man eben auch sehen muss. Und die Bundesliga hat es ja Jahre und Jahrzehnte verschlafen, muss man fast sagen, eben darauf zu reagieren und diese Themen auch in ihr Wirken und Handeln mit einzuspeisen. Und gleichzeitig würde ich eben auch sagen, ganz viele Vereine, auch die, die Sie angesprochen haben, sind zum Teil einfach ja in die Champions League des Greenwashings aufgestiegen. Also wenn man das, was ich angesprochen habe, wenn man immer noch den Ölkonzern auf der Brust prangern hat, wenn man immer noch für die Werbung macht auf der ganzen Welt, dann kann man sich nicht rausreden und kann nicht sagen, man kämpft gegen die Klimakrise, nur weil man am anderen Ende der Welt irgendwie ein paar Bäume pflanzt. So, es ist hier eine Verantwortung, es müssen die Emissionen drastisch reduziert werden und nicht eben einfach nur Aufforstungsprojekte, wie es ja zum Beispiel bei Hoffenheim und jetzt auch in der ganzen Bundesliga der Fall ist, gefördert werden. Und dazu zählt natürlich auch ein Umdenken am Spieltag, wenn man irgendwie bei einem neuen Stadionbau oder bei einem bestehenden Stadion Parkhäuser für 10, 20, 30.000 Pkw baut und den ÖPNV im Umfeld des Stadions nicht ausbaut, dann muss man sich überhaupt nicht wundern, dass niemand mit dem Zug zum Spiel kommt.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht die bessere Alternative? Braucht es Anreize, um den Klimaschutz in der Bundesliga voranzubringen, oder braucht es tatsächlich so etwas wie ein Bestrafungssystem für Teams, die das nicht machen?
Also es braucht vor allem nochmal den Druck aus der Gesellschaft, der ist ja auch schon viel da, der muss sich aber nochmal konzentrieren auf die Vereine selber dann und auch auf die Bundesliga. Also ich bin da überhaupt nicht die Person, die da sagt, das ist jetzt der richtige Weg. Man hat aber schon gesehen, also wenn Minister Müller zum Beispiel auch sagt, wir müssen es erstmal probieren mit Selbstverpflichtungen und erstmal gucken, ob die Bundesligisten das auch aus eigener Tasche dann machen. Das hat bei allen anderen Industrien in den letzten Jahrzehnten auch nicht funktioniert. Und ich glaube, wir dürfen jetzt dieselben Fehler beim Fußball nicht machen, die wir schon in den ganzen anderen Wirtschaftszweigen in Deutschland in den letzten Jahren gemacht haben. Deswegen, ich glaube, dass am Ende an klaren Regeln kein Weg vorbeiführt. Und da wird sich immer noch weggeduckt. Da wird auch die Corona-Krise jetzt eben als Ausrede genutzt, dass man da natürlich jetzt noch nicht den Fokus auf andere wichtige gesellschaftliche Themen lenken kann. Und das ist für mich einfach nur eine Ausrede. Und da wird der Klimaschutz auch weiter nach hinten verschoben.
Wie steigert man denn das Klimabewusstsein unter Fußballfans? Weil vieles ja auch an manchen Stellen individuelles Verhalten ist, was sich ändern muss.
Ja, also wir als Fridays for Future, wir weisen immer darauf hin, die Klimakrise wird jetzt nicht gelöst, nur weil der eine Fan dann irgendwie die Veggie-Bratwurst nimmt oder weil er jetzt dann zu dem einen Spiel mal mit dem Zug fährt, sondern es braucht eben große gesellschaftliche Veränderungen und die werden eben ohne den Druck aus der Gesellschaft, aber auch aus der Politik dann an die Deutsche Fußballliga nicht passieren. Und ja, das sind jetzt die großen Fragen der nächsten Jahre. Wie kann man dann in den Stadien und auch in der Bundesliga die Emissionen drastisch reduzieren? Es gibt überhaupt keinen Plan, der sich an wissenschaftlichen Realitäten der Klimakrise orientiert. Die Bundesliga hat keine Ahnung, wie sie die Emissionen so reduzieren muss, dass wir die Zusagen des Pariser Klimaabkommens einhalten zum Beispiel. Und das sind alles Diskussionen, die werden überhaupt noch nicht geführt. Also das Beispiel von mir, ich bin damals an das Thema Klima gekommen und Umwelt, als ich mich aufgeregt habe, dass der BVB im größten Stadion Deutschlands eben diese Wegwerfplastikbecher benutzt. Und ich habe es geschafft, bin ein paar Monaten eben 99.000 Fans in ganz Deutschland zu mobilisieren, dass die diese Initiative unterstützen. Die haben mich da auch unterstützt und am Ende war es auch erfolgreich. Also da ist auf jeden Fall auch ein Bewusstsein da und man muss das fördern. Das tun Initiativen schon. Und ich würde da jetzt nicht sagen, das sind die bösen Fußballfans, die am Ende irgendwie gar kein Ökobewusstsein haben, sondern meistens sind es dann auch die Vereine, die eben der Gesellschaft hinterherhängen.
Sagt der Klimaaktivist Nick Heubeck hier im Deutschlandfunk. Und in der Zwischenzeit ist beim Abendspiel zwischen Union Berlin und Bayern München Halbzeit. Stefanie Baschek mit dem Zwischenfazit.
Der erste FC Union ist so richtig on fire und der erste FC Union führt verdient nach 45 Minuten gegen den FC Bayern München mit 1:0. Der Treffer aus der vierten Minute, ein Eckball von Kapitän Christopher Trimmel über die linke Seite und dann Grischa Prümel im Duell gegen Robert Lewandowski per Kopf zum 1:0. Und die Unioner hätten in der ersten Minute durch Talvo Avoni schon das 1:0 machen können. Der war frei vor Neuer. Neuer konnte gerade noch so entschärfen und eben Talvo Avoni hatte dann nach 20 Minuten die nächste Chance, sich im 1:1 gegen Alaba super durchgesetzt und den Ball dann aber rechts neben das Tor gesetzt. Von den Bayern nicht viel zu sehen, sie bekommen nicht viele Räume im Mittelfeld. Union macht das gut, steht auch gut, gab nur eine richtig gute Chance. Gnabry, ein Schuss, 42. Minute, den konnte Lute halten. Also die Führung des ersten FC Union gegen Bayern, die ist verdient zur Pause.
Und sollte diese Führung auch bis zum Ende des Spiels Bestand haben, dann könnten die Bayern, wie bereits beschrieben, die Tabellenführung an RB Leipzig verlieren und auch Leverkusen könnte morgen mit einem Sieg gegen Hoffenheim vorbeiziehen. Für die Fans des Hamburger Sportvereins muss es wie ein Déjà-vu wirken. Wie in der vergangenen Saison sind die Hamburger gut in die zweite Liga gestartet. Und kaum wird das Wetter schlechter, werden auch die Ergebnisse schlechter. 5 Spiele hatten die Hamburger nicht mehr gewonnen. Gegen Darmstadt gelingt heute dann aber wieder ein Dreier. Tim Brockmeier.
70 Minuten lang tat sich der HSV richtig schwer, kam gegen defensiv gut stehende Darmstädter zu keiner einzigen echten Torchance. Dann aber spielte Darmstadts Dursun den Ball im eigenen 16er mit der Hand. Den fälligen Handelfmeter verwandelte Terodde im Nachschuss zur HSV-Führung. Als kurz später Darmstadts Hermann mit Gelb-Rot vom Platz musste, sprach alles für die Norddeutschen. Aber Kempe brachte den 98ern in Unterzahl mit einem sehenswerten Schuss das 1:1. Weil der HSV allerdings nicht aufsteckte, fiel kurz vor Schluss noch der Siegtreffer. Erneut Terodde spitzelte den Ball aus kurzer Distanz ins Netz und schießt den HSV damit aus der Sieglos-Krise.
Und außerdem gewinnt Heidenheim 1:0 gegen Hannover und Kiel gewinnt Bayern Regensburg mit 3:2 und bleibt damit Tabellenführer vor Fürth, Bochum und dem HSV. Und jetzt kommen wir zu einem der besten Spieler der Welt, Antoine Griezmann, 2018 Weltmeister mit Frankreich, seit 2019 beim FC Barcelona. Und wer so gut spielt, der ist interessant für Sponsoren. Deswegen hat Griezmann vor 3 Jahren eine Partnerschaft mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei geschlossen und zum Beispiel für die Handys des Unternehmens geworben. Jetzt hat Griezmann seine Zusammenarbeit aber beendet. Nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus politischen Gründen. Warum genau, das habe ich ARD-Korrespondent Oliver Neuroth gefragt.
Aus Protest gegen Chinas Umgang mit den Uiguren, einer muslimischen Minderheit im Land, die von China benachteiligt wird, unterdrückt wird. Das prangern Menschenrechtler seit vielen Jahren an. In den vergangenen Monaten haben Journalisten Details dazu aufgedeckt, dass etwa 1 Million Uiguren in Umerziehungslagern in China dort eingesperrt sind. Antoine Griezmann war Markenbotschafter von Huawei, dem großen chinesischen Elektronikkonzern, und er reagiert mit der sofortigen Aufhebung dieser Kooperation auf Berichte, Huawei sei verstrickt in diese systematische Unterdrückung der Uiguren. Tatsächlich hat Huawei eine Gesichtserkennungssoftware getestet, die identifizieren kann, ob ein von Überwachungskameras zum Beispiel gefilmter Mensch Uigure ist, dieser Ethnie also angehört. Und das hat der Konzern auch bestätigt, dass es diese Tests der Software gab. Und das ging Griezmann offenbar zu weit, daher seine Entscheidung, die er über Instagram am Donnerstag bekannt gegeben hat.
Was sagt denn sein Verein dazu, der FC Barcelona, dass jetzt so ein prominenter Spieler und dann auch so öffentlich den Vertrag mit einem chinesischen Konzern beendet?
Bisher gar nichts. Bisher schweigt der Verein der FC Barcelona zu der Sache. Aber das dürfte eine Frage der Zeit sein. Denn wenn ein bekannter Fußballer öffentlich einen riesigen chinesischen Konzern kritisiert oder man kann auch sagen angreift, ein Konzern, der natürlich eng vernetzt ist mit der chinesischen Staats- und Parteiführung, dann ist das schon etwas wie eine Kritik am chinesischen Staat selbst. Und das hört der chinesische Staat alles andere als gerne. Das zeigen zum Beispiel Fälle der vergangenen Monate. Mesut Özil zum Beispiel von Arsenal London. Er hatte sich im Internet ebenfalls negativ geäußert zur China-Politik den Uiguren gegenüber. Daraufhin gab es harsche Kritik aus China. Der Verein distanzierte sich von Özils Äußerungen und nun stellt er ihn als Spieler gar nicht mehr auf. Ebenfalls für Wirbel hat vor kurzem ein Tweet gesorgt von Formel-1-Pilot Valtteri Bottas. Er machte einen Scherz über Wuhan, die Stadt, in der das Coronavirus ausbrach, schrieb etwas über Fledermäuse dort, eher scherzhaft gemeint. Und wenig später sah sich Mercedes, sein Rennstall, gezwungen, sich öffentlich zu entschuldigen. Für Beobachter in China ist es klar, dass es von dort entsprechenden Druck gab. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Griezmann und dem FC Barcelona ähnlich laufen wird, dass eine Reaktion des Clubs, eine Distanzierung zumindest, folgen wird.
Hat es denn jetzt im Falle von Griezmann schon Reaktionen aus China gegeben, aktuell?
Ja, kurz nachdem die Meldung rauskam, dass Griezmann den Vertrag mit Huawei kündigt, äußerte sich der Konzern auf Twitter, wies die Vorwürfe klar zurück. Der deutsche Pressesprecher, der schrieb, dass Huawei für Diversität stehe, das sei eine Unternehmensphilosophie, man habe eine Verpflichtung den Menschenrechten gegenüber. Also eine klare Kritik an der Kritik des Fußballers. Wie auf offizieller Ebene in China nun die Reaktion ausfällt, das bleibt abzuwarten. Hier in Spanien rechnen Journalisten und Kenner der Fußballszene nicht mit allzu großen Konsequenzen. In China selbst ist das anders. Da halten es Beobachter schon für möglich, dass Sanktionen folgen könnten für den spanischen Fußball. Sprich, dass Spiele der spanischen Liga zum Beispiel nicht mehr im Fernsehen dort gezeigt werden. Dass also auf die Kündigung Griezmanns mit Huawei eine Kündigung der Verträge über TV-Rechte folgt. ist eine Möglichkeit. Und das wäre für die spanische Liga natürlich ein schwerer Schlag, vor allem für Griezmanns Verein, den FC Barcelona. Der ist finanziell schwer angeschlagen, steht knapp vor der Insolvenz, wenn er bis Januar nicht einen Millionenbetrag auftreibt.
Wie wichtig ist denn generell der chinesische Markt für den spanischen Fußball? Also wie sehr würde so eine Sanktion den spanischen Fußball treffen?
Das wäre ein sehr harter Schlag, denn natürlich ist erstmal der chinesische Markt ein sehr großer Markt für Merchandising-Produkte, aber eben auch die TV-Rechte spielen eine enorme Rolle. Die spanische Liga hat einen längerfristigen Vertrag mit China abgeschlossen. Er läuft noch bis zur Saison 2021/22 und pro Saison bekommt der spanische Fußball etwa 100 Millionen Euro für die Übertragungsrechte der Spiele aus China. Das ist eine gewaltige Summe, die man hier im Land gerade auch nicht entbehren möchte, wo seit Beginn der Pandemie kein Spiel mehr mit Publikum stattfand, also die Einnahmen aus Ticketverkäufen einfach wegfallen, nicht generiert werden können. Und nicht nur der FC Barcelona steht finanziell einfach schwierig da. Das ist bei vielen Vereinen aktuell der Fall.
Sagt ARD-Korrespondent Oliver Neuroth. Sven Hannawald und Martin Schmidt, das waren die letzten beiden deutschen Skispringer, die es geschafft haben, zusammen bei einer Skiflug-WM auf dem Podest zu stehen. Das war 2002. Heute haben es Karl Geiger und Markus Eisenpichler geschafft, in diese Fußstapfen zu treten bei der Skiflug-WM in Planica. Martin Thiel berichtet.
Das Einzige, was fehlte, war der Jubel der Massen, das Fahnenmeer aus Schwarz-Rot-Gold. Ansonsten war es ein perfekter Tag aus deutscher Sicht. Gold und Bronze, zwei bayerische Kumpels auf dem Siegertreppchen. Karl Geiger war der Konstanteste in allen vier Durchgängen und siegte mit einem hauchdünnen Vorsprung vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und eben Kumpel Markus Eisenbichler. Geiger, dessen Frau hochschwanger zu Hause ist und der erst kurz vor der Weltmeisterschaft zum Team stieß, konnte sein Glück kaum fassen.
Ich hätte es vor dem Wochenende nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe zwar gewusst, dass ich die Chance mag, dass ich hier gut fliegen kann, aber dass es gleich so gut läuft und dann wirklich ein Sprung nach dem anderen, wie an der Schnur, also ich bin baff.
Flüge auf 240,5 und 231,5 Meter reichten am Ende, um seinen härtesten Konkurrenten Halvor Egner Granerud gerade so abzufangen. Am Ende betrug Geigers Vorsprung 0,5 Punkte, ein Hauch von nichts. Dritter wurde Markus Eisenbichler, der seinem Freund Karle den Sieg fast mehr gönnte als sich selbst.
Ja, voll geil. Ich bin mega happy, war echt brutaler Fight jetzt die zwei Tage. Mit dem Karl auf alle Fälle gratuliere ihm voll. Gönne ich ihm vom Herzen, wirklich. Da ist mir scheißegal, ob ich da jetzt Dritter, Vierter oder Fünfter gewesen war. Freut mich wirklich mega.
Mit Gold und Bronze dekoriert sind die deutschen Skiflieger jetzt natürlich auch die großen Favoriten beim Teamfliegen.
Martin Thiel mit den Reaktionen auf Gold und Bronze bei der Skiflug-WM. Bei den Biathleten war es sehr knapp. 0,2 Sekunden haben den deutschen Biathletinnen in der Staffel zum Podest gefehlt. So ist es nur Platz 4 geworden hinter Norwegen, Frankreich und Schweden. Bei den Männern ist es in der Verfolgung nochmal schlechter gelaufen. Kein Top-10-Ergebnis. Benedikt Doll auf Platz 11, bester Deutscher. Und der Grund ist vor allem am Schießstand zu suchen. 3 Fehler dort für Doll, 4 für Erik Lesser auf Platz 16. Und deswegen habe ich ARD-Reporter André Siems gefragt, warum es wie in der vergangenen Saison wieder diese Aussetzer da gibt.
Ich glaube, es ist auch eine nervliche Situation, eine nervliche Sache. Man hat das gemerkt, auch schon bei den Frauen, wenn dann links und rechts plötzlich die Konkurrenz steht. Also wenn man nicht Zeit hat, sich komplett da zu fokussieren und sich komplett nur auf das eigene Schießen zu konzentrieren, dann gehen den Deutschen oftmals die Nerven durch. Das ist bei den Frauen als auch bei den Männern so gewesen. Was mich allerdings wundert ist, dass es dann immer wieder heißt, wir haben die Spannung nicht aufrechterhalten können. Weil da frage ich mich, wie kann man denn die Spannung nicht aufrechterhalten, wenn ich weiß, es ist das erste Schießen, ich komme an diesen Schießstand hin und es geht jetzt schon darum, dass ich im Prinzip mit Null rauskomme, weil die Ersten, die haben das ja schon geschafft, dass ich mich da nicht so fokussieren kann und dass die Deutschen tatsächlich über viele Jahre nicht geschafft haben und immer noch nicht schaffen, das wundert mich, weil wenn wir jetzt mal gucken auf diejenigen, die dabei sind, an Benedikt Doll, an Erik Lesser, das sind ja doch schon zwei Athleten, die über Jahre hier schon mit der Weltspitze sich messen und dass die das immer noch nicht schaffen, das ist schade.
Jetzt haben bei den Männern in der Verfolgung Quentin Fillon-Maillet vor seinem französischen Landsmann Emilien Jacquelin gewonnen und dann folgte der Norweger Johannes Dahle. Auch bei den Frauen sind die Norwegerinnen und Französinnen vorne wegmarschiert. Was macht diese Länder so stark?
Sie haben vor allen Dingen stark in den Nachwuchs investiert. Sie haben gesehen, dass sie, nachdem Martin Foucault über viele Jahre im Prinzip den Gesamtweltcup beherrscht hat und die ganze Biathlon Gemeinde mehr oder weniger immer wieder in Schach gehalten hat, solange bis Johannes Tenjes Bø dann kam, der Norweger, einfach schon daran geschraubt, dass wenn irgendwann eben Foucault nicht mehr da ist, dass man dann genug Nachwuchs da hat am Start. Und das ist ihnen gelungen. Sie haben eben mit Quentin Fillon-Maillet, mit einem Emilien Jacquelin, da zwei hervorragende, auf die man immer wieder auch zurückgreifen kann. Also die sind da wirklich hervorragend aufgestellt, auch ein Antonin Gigonard. Das sind alles so Athleten, die peu à peu an die Weltspitze rangeführt wurden und als sie dann eben in den Weltcup reinkamen, so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht haben, vielleicht maximal ein Jahr, dann aber da waren und regelmäßig in die Top 15 reingelaufen sind.
Einschätzungen von ARD-Reporter André Siems und Martin Raspe berichtet Ihnen, wie der erste Super-G der Saison in Val d'Isère abgelaufen ist.
Für die deutschen Rennläufer war es ein ordentlicher Auftakt in die schnellen Disziplinen des alpinen Rennwinters, mehr aber auch nicht. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Thomas Dresen war Andreas Sander der beste deutsche Rennläufer beim ersten Super-G der Saison. Er fuhr auf Rang 8. Die niedrige Startnummer 4 war bei dem Rennen, das durch reichlich Neuschnee auf verkürzter Strecke gefahren wurde, nicht unbedingt vorteilhaft. Trotz höherer Startnummer fand Josef Ferstl nicht die Ideallinie. Er schaffte es nicht unter die besten 15 und wurde 18. Und auch den anderen vier deutschen Rennläufern gelang nicht die erhoffte Überraschung. Keiner kam unter die Top 20. Etwas überraschend dagegen der Sieg von Mauro Kawietzel. Der Schweizer sicherte sich seinen ersten Weltcupsieg vor Adrian Smisset-Sejersted aus Norwegen und Christian Walder aus Österreich.
Der letzte Diktator Europas. Diese Bezeichnung hat der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko schon viele Jahre getragen. Das Internationale Olympische Komitee hat Lukaschenko trotzdem hofiert. Lukaschenko ist schließlich seit vielen Jahren auch Chef des Nationalen Olympischen Komitees in Belarus. Aber nach monatelangen Protesten hat das IOC Lukaschenko jetzt doch sanktioniert. Er darf nicht mehr zu Olympischen Spielen und das IOC zahlt auch kein Geld mehr an das NOK direkt. Nur noch an die Sportlerinnen und Sportler, von denen sich mehr als 1000 an den Protesten beteiligt haben. Ein Grund, warum es zu diesen Sanktionen gekommen ist, ist der öffentliche Druck, der vor allem durch Sportlerinnen und Sportler zustande gekommen ist. Auch der Verein Athleten Deutschland hat sich sehr deutlich für die Sanktionen eingesetzt. Und deswegen habe ich Maximilian Klein von Athleten Deutschland vor der Sendung gefragt, ob diese Sanktionen aus seiner Sicht ein Zeichen dafür sind, dass das IOC seinen Umgang mit autoritären Herrschern jetzt ändert.
Ich würde erstmal davon ausgehen, dass die jetzt ausgesprochenen Sanktionen wirklich sehr spezifisch auf die belarussische Situation eben gemünzt sind. Also wir sind natürlich erstmal erfreut, dass jetzt auch nach diesem monatelangen Druck auch etwas passiert ist, dass das IOC auch Untersuchungen durchgeführt hat und eben diese Sanktionen auch ausgesprochen hat. Jetzt heißt es aber erstmal im nächsten Schritt, dass diese Sanktionen auch umgesetzt werden müssen, dass auch die Hilfen direkt an die Athletinnen und Athleten ausgezahlt werden oder denen auch zugutekommen. Und ob das jetzt eine grundsätzliche Kehrtwende im Umgang mit, sagen wir mal, autoritären Herrschern und Staaten bedeutet, das müssen wir noch sehen. Und das ist ja auch so ein bisschen auch Kern unserer Kritik oder unserer Forderung, dass eigentlich die Situation in Belarus ja nur symptomatisch ist für die menschenrechtliche Verantwortung, die das IOC eben hat.
Genau, Sie haben nach der Entscheidung gesagt, dass das IOC einen proaktiveren Ansatz beim Thema Menschenrechte wählen sollte. Was genau meinen Sie denn damit?
Naja, das kann man ja jetzt ganz gut an dem Beispiel Belarus festmachen. Da hat das IOC und die olympische Bewegung wie eigentlich so oft eher eine sehr reaktive Rolle. Also man reagiert immer auf menschenrechtliche Risiken, die auch im Einflussbereich der olympischen Bewegung eben vorkommen, statt eben sich hinzusetzen und proaktiv zu schauen, komplett durch die olympische Bewegung durch, wo sind denn meine menschenrechtlichen Risiken, wo trage ich aktiv zu Menschenrechtsverletzungen bei, wo sind die Geschäftsaktivitäten in Anführungszeichen der olympischen Bewegung mit Menschenrechtsrisiken verbunden? Und das bedeutet eben, dass man eine umfassende Menschenrechtsstrategie umsetzen muss und dass eben auch ein Umgang stattfinden muss, der proaktiv und nicht reaktiv ist.
Jetzt hat das IOC sanktioniert. Können Sie nachvollziehen, dass der Eishockey-Weltverband immer noch an der WM in Belarus im kommenden Jahr festhält?
Das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Das war auch vorher nur sehr schwer zu ertragen und spätestens seitdem auch Thomas Bach sich dazu geäußert hat. Und meines Wissens gab es auch einen Reuters-Artikel, wo Bach zitiert wurde, dass eben jetzt auch die Weltverbände nachziehen müssen. Spätestens dann ist das auch einfach nicht mehr diskutabel.
Sollten denn dann die Sportlerinnen und Sportler von sich aus sagen, dass sie im kommenden Jahr nicht an einer WM in Belarus teilnehmen? Weil wenn man sich jetzt auch zurückerinnert an die vergangenen Monate, waren es ja auch der Druck von Sportlerinnen und Sportlern, die jetzt zur Sanktion auch mitgeführt haben. Ist das dann ein Hebel, den die Eishockeyspieler dann noch nutzen sollten?
Also es ist durchaus so, dass Athletinnen und Athleten natürlich Hebel haben und auch durch öffentliche Positionierung, sage ich mal, transformative Kraft in Gang setzen können. Das heißt aber letzten Endes auch, dass es die Entscheidung eines jeden Athleten, einer jeden Athletin selbst überlassen ist, so etwas für sich zu entscheiden. Ich fände es nur hier an der Stelle unfair, sozusagen den Sportlerinnen und Sportler jetzt das Heft in die Hand zu drücken und hier Entscheidungen herbeizuführen. Das ist natürlich in der Verantwortung der Funktionäre, die auch Verantwortung für ihren Sport tragen. Und es wäre unfair, jetzt den Athleten da die handelnde Rolle auch zuzuschieben.
Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zum IOC. Im Fall von Lukaschenko hatte das Internationale Olympische Komitee ja die Möglichkeit, ihn zu sanktionieren, weil er gleichzeitig Chef des Nationalen Olympischen Komitees war. Das ist in anderen Ländern, in denen gegen die Menschenrechte verstoßen wird, wie zum Beispiel im Iran oder in China, nicht der Fall. Welche Aktionen erhoffen Sie sich da vom IOC?
Wir würden jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so weit gehen, dass wir uns konkrete Aktionen wünschen. Ich glaube, das ist der übernächste Schritt. Es ist klar, dass man auch mit Blick auf China diese Diskussion führen wird. Ich glaube, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wäre es erstmal vernünftig, darüber zu diskutieren, dass das IOC Stellung bezieht zu den Empfehlungen zur Menschenrechtsstrategie, die vorletzte Woche veröffentlicht wurden. Also das bedeutet, dass das IOC einen langfristigen Umgang mit den Menschenrechtsrisiken entlang sozusagen der Aktivitäten der olympischen Bewegung finden muss. Und das wird dann auch bedeuten, dass es entsprechende Analysen, Risikoanalysen auch zu Ländern wie China geben wird.
Glauben Sie, dass das umgesetzt wird in naher Zukunft?
Ich bin aktuell leicht optimistisch gestimmt, weil eben diese Empfehlungen vorliegen. Die wurden vom IOC selbst in Auftrag gegeben. Jetzt ist es aber eben an der Zeit, da auch an die Umsetzung zu gehen. Also diese Empfehlungen haben einen sehr, sehr weitreichenden Einfluss, wenn sie denn umgesetzt werden würden, für die gesamte olympische Bewegung. Wir erkennen auch an, dass das durchaus schwierig ist für das IOC, sozusagen als Anführer der olympischen Bewegung. Gleichzeitig sieht man auch so ein bisschen an der Sprache, jetzt zum Beispiel in Pressekonferenzen zu Belarus, dass da das Wort Menschenrechte kein einziges Mal verwendet wurde. Also die Empfehlungen liegen vor, es ist weitreichend, es ist eigentlich auch schon Konsens in der Landschaft der Athletengruppen, der Menschenrechtsorganisationen, auch im Übrigen bei anderen Sportorganisationen, zum Beispiel bei den Commonwealth Games oder auch bei der FIFA, die da etwas weiter ist. Und jetzt muss eben das IOC handeln. Also die Messlatte ist jetzt gesetzt, die Empfehlungen wurden beauftragt, sie liegen vor, jetzt müssen sie umgesetzt werden.
Sagt Maximilian Klein von Athleten Deutschland. Und währenddessen hat das IOC heute im Rahmen eines Summits damit gedroht, die Gewichtheber von den Olympischen Spielen auszuschließen. Holger Kühner mit den Details.
Doping und Korruption im Gewichtheben, damit könnte zumindest bei Olympischen Spielen bald Schluss sein. Anfang der Woche hatte das IOC bereits beschlossen, für die Olympischen Spiele in Paris 2024 im Gewichtheben 4 Gewichtsklassen zu streichen. Im Gespräch mit deutschen Medienvertretern sagte IOC-Präsident Thomas Bach:
Diese Quotenzuteilung ist keine Garantie dafür, dass wir Gewichtheben in Paris 2024 erleben werden.
Laut einer Untersuchung des kanadischen Juristen Richard McLaren herrschte im Gewichtheberweltverband über viele Jahre Korruption. Dopingfälle wurden vertuscht und verzögert. Bei den Spielen in Tokio im kommenden Sommer stehen die Gewichtheber unter strenger Beobachtung.
Und dass das keine leere Drohung ist, das zeigt der Fall des Amateurboxverbandes AIBA. Das IOC hat diesen Verband im vergangenen Jahr suspendiert wegen diverser Skandale. Und eigentlich sollte der Verband sich neu aufstellen. Die heutige Wahl zum Präsidenten scheint aber kein Neuanfang zu sein, berichtet Heinz-Peter Kreuzer.
Nach 4 Wahlgängen steht der Sieger fest. Der Russe Umar Kremlev ist neuer Präsident der AIBA. Er bekommt 86 von 150 gültigen Stimmen. Den Niederländer Boris van der Forst wählen 45 Delegierte und für Interimspräsident Mohamed Moustassane aus Marokko votieren 19 Nationen. In den vorherigen Wahlgängen waren zuerst der Aserbaidschaner Suleyman Mikhailov und Anas Al-Otaiba aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgeschieden. Mit Kremlev hat einer aus der alten Garde gewonnen. Die Chance auf einen Neuanfang ohne Altlasten ist damit vertan. Van den Forst war als einziger der fünf Kandidaten unbelastet. Um seine Chancen zu erhöhen, hatte sich der deutsche Kandidat Rami Al-Masri vor der Wahl zurückgezogen.
Umfragen kurz vor dem Kongress zeigten, dass der Bewerber aus Russland deutlich auf Platz 1 lag, gefolgt vom Aserbaidschaner auf den Plätzen 3 und 4, relativ dicht beieinander der Bewerber aus Holland und ich, sodass klar war, dass ein europäischer Bewerber alleine mit Sicherheit nicht würde gewinnen können. Da es jetzt aber um die Sache geht und nicht um einzelne Personen, beschloss ich, meine Kandidatur zurückzuziehen, um zu ermöglichen, dass man vielleicht mit vereinten Kräften gebündelt diese Wahl gewinnen kann.
Doch Kremlev war nicht aufzuhalten. Der Russe hatte die größten Versprechungen gemacht, unter anderem die Tilgung der Schulden in Höhe von 19 Millionen US-Dollar.
Wie ich bei der Ankündigung meiner Kandidatur für die Präsidentschaft versprochen habe, werde ich diese Schulden in den ersten 6 Monaten abtragen. Meine Administration wird darauf abzielen, innerhalb von 2 Jahren 50 Millionen Dollar aufzubringen, die vollständig für den Wiederaufbau der AIBA verwendet werden,
schreibt der neue Präsident in einem Pressestatement. Zudem kündigt er Pläne an, die nationalen Verbände der AIBA mit jährlich 2 Millionen Dollar zu unterstützen und auf jedem Kontinent Boxakademien einzurichten, um Athleten, Trainer, Kampfrichter und Schiedsrichter auszubilden. Wichtiger wird aber die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee sein.
Der Weg zum Wiederaufbau der AIBA ist nicht einfach. Es wird nicht über Nacht geschehen. Wir müssen uns zusammenschließen und mit einer Mission arbeiten. Und nur mit einer Mission. Die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen wiederherzustellen, das die AIBA einst in den Köpfen der Sportler weltweit hatte. Und dazu gehört natürlich auch die Wiederherstellung des olympischen Status der AIBA.
Kremlev ist zuversichtlich, dass er der AIBA einen klaren Weg aufzeigen kann, um vom IOC rechtzeitig für die Olympischen Spiele in Paris 2024 wieder eingesetzt zu werden. Zur Erinnerung: Im Mai 2019 suspendiert das IOC den Weltboxverband. Die Gründe für diese Entscheidung sind das Missmanagement im Finanzbereich, Korruption, Ethikverstöße, die intransparente Verbandsführung und Mängel im Anti-Doping-Kampf. Das IOC entzieht dem Verband die Berechtigung, den Boxwettbewerb bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio zu organisieren. Und eine IOC-Arbeitsgruppe legt dem Verband dann einen Fahrplan vor, dem er folgen muss, um die Gunst des IOC zurückzugewinnen. Zu den Anforderungen gehört ein umfassender Wechsel in der AIBA-Führung, der die derzeitigen Mitglieder des regierenden Exekutivkomitees ausschließen soll. Ebenfalls auf der Must-Do-Liste stehen Reformen der Verfassung und der Regeln des Verbandes, um diese in Einklang mit den besten Praktiken internationaler Sportverbände zu bringen. Getan hat sich in den vergangenen Monaten allerdings wenig. Nach der Wahl Kremlevs erklärte das IOC:
Das IOC nimmt zur Kenntnis, dass Herr Umar Kremlev zum AIBA-Präsidenten gewählt worden ist. Wie bereits im Oktober zum Ausdruck gebracht, ist die IOC-Exekutive weiterhin sehr besorgt über den mangelnden Fortschritt in Bezug auf die Governance-Reformen der AIBA. Die Frage der Anerkennung der AIBA wird erst nach den Olympischen Spielen in Tokio 2020 überprüft. Und alle von der IOC-Exekutive und der IOC-Session 2019 aufgelisteten Kriterien werden evaluiert werden, einschließlich der Wahlen.
Die Wahl Kremlevs dürfte nicht die Entwicklung sein, die das IOC erwartet. Und nicht nur das. Kremlev ist in Russland auch ein Spitzenfunktionär im Profiboxen. Deshalb fürchten viele in der Boxwelt, er forciere einen Zusammenschluss zwischen Profis und Amateuren.
Heinz-Peter Kreuzer über die Neuwahl des AIBA-Präsidenten. Am Donnerstag hat es ein besonderes Jubiläum gegeben. 70 Jahre zuvor hatte sich der Deutsche Sportbund gegründet, der Sportdachverband in Deutschland. Das Ziel, den Sport nach dem Krieg in eine demokratische Gesellschaftsordnung einzufügen und natürlich auch Bedingungen zu schaffen für den Spitzen- und Breitensport. Dass das damals und heute ein Balanceakt ist, berichtet Jessica Sturmberg.
Wofür soll der Sportdachverband in Deutschland stehen? Für einen erfolgreichen Spitzensport mit einer hohen Medaillenausbeute, die die Leistungsfähigkeit des deutschen Sportsystems darstellt? Oder soll er den Breitensport repräsentieren und für die 20 Millionen Mitglieder die besten Bedingungen erstreiten? Jedes Jahr im Dezember werden diese Fragen auf der Mitgliederversammlung verhandelt, jeweils anhand der aktuellen Probleme. Auf der Gründungsversammlung in Hannover im Dezember 1950 wurde erst einmal die grundsätzliche Frage geklärt, wofür oder vielmehr noch für wen der Verband da sein sollte. Gründungspräsident Willi Daume erklärt ein paar Jahre später rückblickend:
Das Einigungswerk von Hannover hatte zunächst mal den Sinn, dass es im gespaltenen Deutschland auf unserer Seite eine Organisation geben sollte, bei der alle zu Hause sein konnten.
Heute klingt das sehr viel selbstverständlicher, als es 1950 war. Ein Anknüpfen an die Struktur vor der Nazizeit erschien nicht sinnvoll, da sie in weltanschauliche Gruppen zersplittert war. Konfessioneller, bürgerlicher, arbeiter- und kommunistischer Sport koexistierten und sprachen nicht mit einer Stimme. Im Nachkriegsdeutschland stellt sich der Deutsche Sportbund ganz neu auf und vereint die Sportfachverbände und die Landessportbünde unter seinem Dach. Die Gründung ist zugleich der Abschluss des strukturellen Neuaufbaus von unten nach oben. Die Alliierten lassen in den Jahren zuvor erst Vereine wieder zu, dann die Landesverbände, erst dann folgt der Dachverband. In den ersten Jahren bemüht sich der DSB vor allem um das Verhältnis zur DDR und den Kontakt zu den Menschen dort. Je mehr sich aber die Teilung auch im Sport manifestiert, desto mehr entwickelt sich ein Wettstreit der Systeme und der DSB fokussiert sich verstärkt auf die Platzierung im Medaillenspiegel. So begleitet den Deutschen Sportbund die Kritik, sich zu sehr auf den Spitzensport und seine Bedürfnisse und zu wenig auf den Breitensport auszurichten. Medaillen aber seien nicht der richtige Maßstab für eine erfolgreiche Sportpolitik, mahnt etwa Helmut Schmidt in seiner Zeit als Bundeskanzler.
Auf der anderen Seite bin ich sicher, dass Sie genauso wissen, wie ich glaube, es zu wissen, dass die Zahl von Medaillen nichts aussagt über die Freiheit in einer Gesellschaft, dass sie nichts aussagt über die Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, übrigens auch nichts über den Wohlstand, der in einer Gesellschaft herrscht.
Aber trotz der Kritik am DSB, sich zu sehr auf die Bedürfnisse des Spitzensports auszurichten, in den 70er Jahren startet der Sportbund seine erfolgreichste Breitensportkampagne seiner Existenz. Trimm-Dich-Bewegung mit dem Maskottchen Trimi, die gegen die Verfettung der Menschen infolge der Wirtschaftswunderjahre, Bewegung für alle, für die Gesundheit, aber auch für das gesellige Zusammensein.
Trimm dich durch Sport, trimm mal Leben was.
Mit der Wiedervereinigung, einem gesamtdeutschen Team und dem Anti-Doping-Kampf rücken dann aber wieder andere Themen in den Vordergrund. Nach einigen nicht erfüllten Hoffnungen bei Olympischen Spielen wächst der Druck, NOK und DSB zum DOSB zu fusionieren. Der damalige NOK-Präsident Klaus Steinbach wirbt vor der entscheidenden Abstimmung 2006 in Köln:
Wir sind uns alle einig, dass wir eine dringend notwendige Optimierung des Leistungssports und der Leistungssportsteuerung brauchen. Dies betrifft das Verhältnis zwischen den Dachorganisationen und den Spitzenverbänden, den Olympiastützpunkten bis hin zu den Landessportbünden und dem wissenschaftlichen Verbundsystem, aber auch der Partnerschaft zur Bundesregierung.
Mit großer Mehrheit wird die Fusion beschlossen. Sportfunktionär Walter Tröger und der damalige Skiverbandspräsident Alfons Hörmann gehören zu der Minderheit, die dagegen stimmt. Auch mit dem Argument, dass der Spitzensport ein noch größeres Gewicht bekommen könnte. Eine Sorge, die 14 Jahre nach der Fusion nicht ganz unbegründet erscheint, meint Sporthistoriker Lorenz Pfeiffer.
Also wie hoch wird der Leistungssport in Deutschland gefördert? Und wenn man sich dann dagegen anschaut, mit welchen geringen Beträgen letztendlich der Schulsport gefördert wird, dann sind das Diskrepanzen, über die man sicherlich mal ernsthaft nachdenken müsste.
Zumindest fließt inzwischen wieder mehr Geld in die Sanierung von Sportstätten. Das Coronavirus stellt den DOSB aber vor eine neue Herausforderung, nämlich die Menschen zu überzeugen, ihrem Sportverein trotz pandemiebedingtem Stillstand nicht den Rücken zu kehren. Und auch langfristig müsse der DOSB die Vereine besser fördern, um weiter als sozialer Kitt innerhalb der Gesellschaft zu fungieren, mahnt Lorenz Pfeiffer.
Vereine sind ein Stück sozialer Kitt innerhalb einer Gesellschaft. Und von dort her ist also die Förderung der Vereine und der Vereinsarbeit eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Der Sport hat auch, wenn er seine Ansprüche ernst nimmt, nämlich nicht zu unterscheiden zwischen Arm und Reich, zwischen Weiß und Schwarz, dann hat er auch ganz klare Positionen innerhalb dieser Gesellschaft zu beziehen. Das heißt, er muss sich aussprechen gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Antisemitismus.
Und da müsse der Sport unmissverständlich sein, so Pfeiffer.
70 Jahre nach der Gründung des Deutschen Sportbundes, ein Beitrag von Jessica Sturmberg. Die Vorrunde der Handballerinnen bei der EM in Dänemark ist ausbaufähig gewesen, aber der heutige Auftakt in die Hauptrunde ist gelungen. Gegen Ungarn gewinnen die Deutschen mit 32-25. Trainer Hans Grüner ist zufrieden.
Wir haben in der Vorrunde unglaublich mit uns selbst gekämpft. Es griff kein Rad ins andere. Und das war ja das Günstige, dass wir jetzt noch ein paar Tage hatten im Training, wirklich eigentlich unsere eigenen Stärken aufzubauen, in der Abwehr wieder Vertrauen zu gewinnen. Und ich denke, das war heute auch der Schlüssel zum Sieg.
Und die Deutschen haben damit auch weiterhin Chancen auf das Halbfinale. Am Montag geht es dann gegen Weltmeister Niederlande und dann gegen Kroatien. Und damit endet Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen und einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen ebenfalls.